Heute im Podcast sprechen wir unter anderem auch über sexualisierte Gewalt und über Gewalt gegen Frauen. Deswegen kleine Triggerwarnung, wenn ihr euch das nicht anhören könnt, dann gerne ab Minute 30 wieder reinhören.
Soll ich dir sagen, was passiert, wenn die bei Oliver Pocher da im Garten halb traurig auf der Liege liegt? Die sagt dann, ja, diese scheiß Feministinnen wieder, die gehen zum Lachen im Keller, die sollen ihm einen Stock aus dem Arsch ziehen. So, das passiert dann.
Und Oliver Pocher sagt dann, ja.
Genau, Joyce, du hast es erkannt. Herzlich willkommen bei Vibers, dem Informations-, Investigativ- und Geilheits-Podcast mit Leila Lowfire und Toya Diebel an einem wunderbaren Montag. Wir sind dabei ja auch ein Podcast der Transparenz, deswegen kann ich euch verraten, dass Leila gerade immer noch trinkt, also Wasser, und wir an einem Donnerstag aufnehmen, weswegen diese Folge auch aufgeladen ist. Ich sag's euch, aufgeladen durch das Internet. Leila, wie geht's dir?
Ich bin wütend. Ja, ich hatte irgendwie das Bedürfnis, da einzusteigen. Ich bin gar nicht mehr so wütend. Also heute bin ich einfach nur erschöpft.
Erschöpft. Also, also normal.
Normal, genau. Mir geht's jetzt wieder so wie immer.
Ey, das Internet, die Ereignisse überschlagen sich. Also crazy times to be alive. Ich habe das Gefühl, jeden Tag kommt irgendwie eine neue beschissene Nachricht aus allen möglichen Bereichen. Wir sind mittendrin noch in einem Krieg. Wir haben ständig irgendwelche beschissene Twitter-Nachrichten. Menschen, die sich komisch verhalten im Internet gegenüber anderen Menschen und im realen Leben. Über wen wollen wir denn als erstes sprechen? Es sind so viele.
Oh Gott, ja, ich habe auch richtig Redebedarf. Ich hatte ja so ein paar Stories gemacht, habe die einfach wieder gelöscht, weil ich mir dachte, ich habe Redebedarf, aber irgendwie nicht mit allen Menschen.
Ja.
Ich bin schon so richtig, früher war ich noch so, ja, das ist voll schlimm, dieses ganze Bubble-Verhalten. Am Ende redest du nur mit Menschen, die der gleichen Meinung sind wie du. Und inzwischen bin ich so, ja, ich hätte gerne jetzt eine Unterhaltung mit Menschen, die der gleichen Meinung sind wie ich. Ja,
reden wir über den Elefanten im Podcast-Raum. Und das ist Joyce Ilk, alter Vater.
Willst du es kurz zusammenfassen?
Gerne. Na, ungerne. Aber es ist so, Joyce Ilk hat ein Posting verfasst, ein Bild gepostet, in dem sie einen unfassbar beschissenen, in Anführungsstrichen, Gag, den unser Lieblingscomedian, absolut mega Lieblingsmensch Luke Mockridge vor einiger Zeit gebracht hat, wo es um K.O.-Tropfen geht. Ein unfassbar schlechter, beschissener Gag gewesen. Und den hat sie quasi reproduziert, hat ihn aufgegriffen und hat ein Osterposting gemacht und den neu aufleben lassen und ein Bild mit ihm zusammen gepostet. Und natürlich, jetzt kommt meine eigene Meinung, mein Kommentar dazu. Natürlich ist es ganz offensichtlich, wen sie mit diesem Posting und mit diesem Inhalt ihrer Caption, wen sie adressieren wollte. Das wusste die vorher. Wen sie adressieren wollte, und sie wusste auch ganz genau, was es damit auflösen würde, und hat dann relativ schnell gemerkt, was ein riesiger Gegenwind da aufgeploppt ist. Zum Glück, ich bin sehr froh, dass das passiert ist, hat aber anstatt da zurückzurudern oder das zu löschen oder irgendwie das zu, erklären, einfach eine total, ich weiß nicht, hat es dann noch schlimmer gemacht? Eigentlich schon.
Ne? Ja, sie hat es ja dann erklärt. Ne?
Sie hat es erklärt.
Komisch, die Leute verstehen den Witz gar nicht, weil die finden das ja nicht witzig, deswegen erkläre ich das jetzt. Und dann hat sie ihre Caption nochmal geändert und hat dann die Erklärung reingeschrieben, dass sie sich auf den Witz von Luke Mockridge bezieht und dass der ihm ja damals als, damals ist jetzt auch noch nicht so lange her, aber dass das ein Argument dafür war, warum er schuldig ist im Fall von versuchter sexualisierter Gewalt. Mhm. Und also weil das als Argument der Gegenseite von ihm genutzt wurde.
Er würde ja solche Witze nicht machen, wenn er es wirklich getan hätte.
Ja, so nach dem Motto. Also das war halt so von wegen, ja, er ist unschuldig und Leute sind einfach nur zu blöd, um den Witz zu verstehen.
Richtig. Und hat selber auch noch gesagt, hey, ich weiß, mein Humor, der kennt keine Grenzen und Humor darf sowieso alles. Freedom of Humor. Und hat quasi erklärt, wieso das eigentlich zwar ein grenzwertiger Witz ist, ein Gag ist, den halt leider nicht alle Menschen verstehen, der aber total legitim sei. Und ich glaube, dass das mich so hardcore aufgeregt hat, dass sie alleine behauptet hat, dass das Freedom of Speech wäre, worunter ja die Freiheit des Humors dazugehört, weil das kein Gag war mit Metaebene oder irgendwie, das war nicht Satire, das war nicht irgendwie, dass man sagt, ein Augenzwinkern, da war kein Twist drin, gar nichts. Das war einfach nur nach unten treten. Und nach unten treten hat nichts mit Freedom of Humor zu tun. So, du kannst über jeden Scheißdreck einen Witz machen, wenn dann ein Twist in Metaebene dabei ist. Aber so wie sie das gemacht hat, war das einfach so hardcore beschissen, dass es offensichtlich nicht funktioniert hat und auch nie funktionieren darf.
Weil ich habe dazu so viel zu sagen, Toya, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe das gesehen und ich habe es zum Glück erst sehr spät gesehen an dem Tag, weil ich einen sehr schönen Tag hatte. Oh, wir haben den Tag zusammen verbracht, ne?
Ja, stimmt. Das war am Ostersonntag.
Ja, genau. Ja. Und dann habe ich das sehr spät gesehen, dann konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen, weil es mich so beschäftigt hat. Ja, wirklich. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen war ich so, geil, jetzt kriegt Joyce einen riesigen Shitstorm für einen K.O.-Tropfenwitz, den Luke Mockridge niemals bekommen hat. Also er hat niemals diesen krassen Shitstorm bekommen.
Guter Gedankengang.
Es gab einen Artikel, der diesen Witz angeschnitten hat und der war von der Emma von 2013. Niemand hat in der Presse darüber berichtet, dass Luke Mockridge diesen echt mega unlustigen Witz auch gemacht hat.
Kurze Frage, wann hat er diesen eigentlichen Witz in Anführungsstrichen gemacht?
Ich glaube, das war so um 2013 rum.
Weil also es ist keine Entschuldigung, aber es ist eine Erklärung. Ich glaube einfach, dass 2013 die Uhr noch ein bisschen anders getickt hat, was die Aufnahme und das Verständnis von solchen, in Anführungsstrichen, Witzen ausgelöst hat. Ich glaube, dass man damals sich einfach noch nicht damit so beschäftigt hat, was in Ordnung ist und was nicht.
Ja, kann
ich glaube, damals konntest du sowas einfach machen und heute halt nicht mehr. Zum Glück. Aber ja, ich gebe dir recht, es ist eigentlich eine Sauerei, dass jetzt sie diesen Shitstorm bekommt und nicht er. Aber sie hat ihn verdient, Mann.
Ja,
aber
im Endeffekt, also ja, sie hat ihn natürlich, also was heißt, ich glaube ja, also ich glaube, niemand hat so einen richtigen Shitstorm verdient, weil das ist wirklich, wirklich krass so, wenn du von der ganzen Welt gehasst wirst in einem Moment.
Ja, aber Layla.
Also das muss man schon echt wegstecken. Ich verstehe das total und ich bin auch total der Meinung, dass sie das auch mit Absicht gemacht hat und dass sie ganz genau wusste, was sie tut, weil sie ist eine Person der Öffentlichkeit und zwar nicht seit gestern.
Die Frau ist 38.
Und sie ist auch die beste Freundin von Luke Mockridge, von daher wird sie wissen, was passiert, wenn man sowas sagt. Aber
und die Kritik war konstruktiv. Sehr viele, extrem gute, konstruktive Kritik. Wenn da also sie hat ja so getan, als wäre dieser Shitstorm ein einziger Brei aus Morddrohungen und aus nur Beleidigungen und so. Das stimmt aber überhaupt nicht. Das ist sicherlich sowas dabei gewesen, was überhaupt nicht klar geht.
Echt? Aber ich habe das eher anders rausgehört bei ihr tatsächlich. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass sie sagen will, dass Leute, die sich mit ihr solidarisiert haben, Morddrohungen bekommen. Und ich kann mir auch schon vorstellen, wer das ist. Weil es gab echt Leute, die da so blind auch drunter geschrieben haben, hey.
Oh, Doreen Diekel, Alter, dieser Pfizer, es ist einfach nicht auszuhalten. Gut, der hat aber auch eine Klatsche dafür gekriegt, ne? Zu Recht.
Ja, es ist auch, also Doreen Diekel, ich war mit ihr im Dschungelcamp und ich habe mich sehr gut mit ihr verstanden im Camp so an sich. Ich finde aber auch, dass sie sich generell mit falschen Menschen solidarisiert, das war schon immer so. Und von daher ist es einfach, wir haben da unterschiedliche Auffassungen, von wem man jetzt loyal sein sollte.
Ganz ehrlich, ich habe mir auch ihre Kommentare angeguckt und ich finde, da ist es auch einfach ein Fehlen einer Medienkompetenz. Also ohne ihr jetzt zu nahe treten zu wollen, aber das hat man da auch so ein bisschen gemerkt. Aber um die geht's gar nicht. Es geht einfach um diese Katastrophe von Joyce Ilk.
Genau, das war so mein erster Gedanke. Mein erster Gedanke war wirklich so, cool, jetzt sagt es eine Frau und dann kriegt die einfach den übelsten Shitstorm und überall so Headlines, Joyce Ilk macht sich über Opfer von sexualisierter Gewalt lustig. Und weißt du, das, was eigentlich ja irgendwie auch anderen Menschen zustehen sollte.
Ja, du hast recht. Das hätte unserem Lieblingscomedian zugestanden.
Also die Berichterstattung war einfach natürlich komplett anders. Genau, und das hatte ich nämlich dann, ich hatte dann so Stories auf Instagram gepostet, kurzzeitig, und meinte halt so, also es gibt ja den Ausdruck von Heap-Eating.
Von was?
Also wenn du zum Beispiel bei Heap-Eating.
Heap-Eating.
Also wie Repeating, aber Heap-Eating. Wenn du zum Beispiel irgendwie bei einem Meeting eine Idee sagst und alle sind so, ja, und dann sagt dein Kollege genau die gleiche Idee mit seinen Worten, dein männlicher Kollege, und alle sind so, oh mein Gott. Weißt du? Und du bist so, das habe ich gerade genauso gesagt.
Ja,
ne?
Kenn ich sogar.
Und ich habe das auch so im kleineren Kreis total oft irgendwie, wenn ich abends mit Freunden unterwegs bin und ich mache einen Witz.
Keiner
und dann
lacht.
Macht ein Freund von mir den gleichen Witz und alle so, ha, 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 ha. Und ich denke mir so, nee, das ist nicht okay, ist nicht okay. Naja, und dann meinte ich halt so, vielleicht gibt es auch so Sheep-Eating. Und zwar, wenn eine Frau den gleichen beschissenen Witz reproduziert wieder, dann kriegt sie den krassen Shitstorm dafür. Und das hat mich irgendwie genervt.
Ich glaube, da muss man den Zeitkontext sehen. Ich glaube, das hat echt was mit der Zeit
okay,
zu tun.
Ja, okay, das stimmt. Ja.
Also ist
aber Meinung. Ich meine, das Gespräch, also es wurde ja wieder ausgegraben allzu langer Zeit. Ne? Und da kam halt nichts dazu.
Ich finde, dieser Shitstorm dann, ist völlig gerechtfertigt, muss ich echt sagen. Weil aus dem Grund, dass sie das berechnend getan hat. Ich finde, jeder kann Fehler machen und alle bauen mal Scheiße. Ich gehöre auch dazu. Ich habe auch schon echt viel Scheiße gebaut. Allerdings kannst du dann diesen Shitstorm aushalten, wenn du ihn provoziert hast. Und das hat sie getan. Sie wusste, was passiert.
Ja,
vielleicht
stimmt.
Nicht ganz das enorme Ausmaß, aber das ist passiert, das wusste sie. Und das finde ich in diesem Zusammenhang, dass man das auf den Schultern von Opfern von sexualisierter Gewalt austrägt, das ist einfach ein No-Go. Das ist ein No-Go. Und weißt du, dann hat sie jetzt ja nochmal was gepostet und rechtfertigt sich wieder und schiebt eigentlich den anderen Leuten die Schuld in die Schuhe. Gibt es nicht auch Grenzen eines Shitstorms? Und ich denke so, Mädel, jetzt beschäftige dich doch erstmal mit deiner eigenen Scheiße, die du fabriziert hast, anstatt dass du jetzt versuchst zu überlegen, wie die Leute in Zukunft mit Shitstorm umzugehen haben. Nein, setz dich mit dir selber auseinander und wenn du das nicht kannst und wenn du dich nicht entschuldigen kannst oder reflektieren kannst, dann halt einfach die Fresse. So, und das ist der einzige Respekt, den man dann diesen Opfern und Betroffenen irgendwie noch zollen kann. Und das hat sie nicht getan. Und dann postet sie noch, ohne Scheiß, das war für mich jetzt gestern die Kirsche auf der Sahnetorte, dass sie gestern dann noch ein Bild postet, wie sie irgendwie so halb traurig bei Oliver Pocher auf der Liege im Garten liegt oder was und irgendwie schreibt, ich hole mir psychologische Beratung hier bei Oliver Pocher. Und mir dachte, Alter, das ist genau die falsche Person, dass du dich da hinlegst und dich jetzt von dem Arschgesicht auch noch beraten lässt. So, ihr seid alle befreundet miteinander, was glaubst du? Also, sorry, das ist doch nicht irgendwie eine Entschuldigung oder dass du jetzt da die Wogen glättest. Nein, es ist eine weitere Provokation. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann frage ich dich, wenn so jemand wie Oliver Pocher, der gefühlt jede Influencerin mit dem Banana-Beauty-Lipstick schon auseinandergenommen hat und zur Schau gestellt hat und sich über die lustig gemacht hat, wenn der das macht, warum nimmt er denn nicht so jemanden wie Joyce Ilk oder mal Luke Mockridge und zerfetzt die mit seiner Power, die er doch hat? Und er nimmt doch sonst so gerne Menschen in
Familie.
Schutz. Ohne Scheiß, aber Familie. Ja, Blut ist dicker als Wasser anscheinend. Und das regt mich so heftig auf. Das ist so eine widerliche Grütze da an Menschen, die da zusammenkommen. Sorry, Gedankengrütze, die sie da vermischen.
Da hat man richtig Bock, im Fernsehen stattzufinden, oder?
Ja.
Siehst du nicht auch die Leute, wie die so alle auch so mega cool miteinander sind und denkst dir so, wow, ich würde super gerne dazugehören. Könnte ich mich jetzt lustig machen in der Öffentlichkeit und wo könnte ich vielleicht über die Grenzen hinaus humoristisch sein, damit ich jetzt auch ein Teil davon sein kann. Weil es funktioniert ja anscheinend ganz gut, das bringt dir ja nur so ein bisschen enger zusammen.
Ich habe mal wieder Menschen vermisst aus diesem Comedy-Kosmos, muss ich echt sagen. Also da scheint ja irgendwie eine Art inzestiöse Verbindung stattzufinden, dass die ganzen großen Comedians einfach die Fresse halten. Außer dieser Faisal, dass der versucht nochmal auf den Witz irgendwie aufzuspringen, sich auch noch ein paar, paar Follower zu generieren. Aber dass wieder nur Leute zu Wort kommen und ins Maul aufmachen, die es sonst immer tun. Was ist denn mit den ganzen großen Comedians? Ich will hier kein Name-Dropping machen, aber es gibt genug Männliche sowie auch weibliche Comedians, die glaube ich, eine viel größere Auswirkung auf so eine Joyce Ilk gehabt hätten als wir. Weil ganz ehrlich, solche sagen, was passiert, wenn die bei Oliver Pocher da im Garten halb traurig auf der Liege liegt, die sagt dann, ja, diese scheiß Feministinnen wieder, die gehen zum Lachen im Keller, die sollen die mir ein Stück aus dem Arsch ziehen. So, das passiert dann.
Und Oliver Pocher sagt dann, ja.
Genau, Joyce, du hast es erkannt.
Ja, ich würde aber gerne noch über einen komplett anderen Aspekt reden, und zwar der mich die ganze Nacht wachgehalten hat.
Ja.
Ich war sehr eng mit jemandem befreundet und der hatte sehr viel mit Anschuldigungen zu kämpfen. Zwar nicht sexualisierter Gewalt, aber anderer Dinge. Und ich war da sehr loyal ihm gegenüber, und das hat dazu geführt, dass ich ihm irgendwann eine Freundin von mir vorgestellt habe und die danach ins Krankenhaus musste.
Okay, weil das sich dann doch bewahrheitet hat, was vorher über die Person gesagt wurde.
Genau. Und das ist irgendwie so das, was mich die ganze Nacht wachgehalten hat, weil ich mir dachte, oh mein Gott, wie kann ein Mensch sowas tun? Also, ich meine, ich war in der Situation, aber ich war halt irgendwie Teenager, weißt du? Also, mit meinem jetzigen Wissen würde ich sowas nicht machen. Aber ich habe halt dieser Person voll krass geglaubt und habe auch irgendwie gedacht, ja, wie gemein das ist, dass du mit so vielen Sachen zu kämpfen hast, und habe denen auch so voll in Schutz genommen und eben auch ihm dadurch noch so mehr Leute vorgestellt auch, ne? Und überleg mal, wenn jemand so unter Anschuldigung steht,
wie Luke Mockridge,
irgendeine Form von Gewalt ausgeübt zu haben, egal ob die jetzt gerichtlich bestätigt sind oder nicht, aber allein nur dieser Verdacht, ne? Und du aber diesen Menschen gegenüber so krass loyal bist, dass du für die Loyalität sogar in Kauf nimmst, also für die Loyalität nach außen, sage ich jetzt mal ganz explizit, in Kauf nimmst, einen kompletten Shitstorm zu kassieren. So, wie ist das dann, wie geht das dann weiter, weißt du?
Also, was ich ihr unterstellen will, ist, dass sie diese Vorwürfe, die ihm gemacht werden, dass sie die wirklich nicht glaubt. Das nehme ich hier voll ab.
Ja, ja, voll. So ging es mir damals
auch.
Das
nehme ich hier ab, und das ist ihre freie Entscheidung. Das finde ich vielleicht scheiße, aber das ist einfach hat sie das Recht auch darauf. Was ich allerdings scheiße finde, ist, wenn solche Vorwürfe im Raum stehen und sie weiß, was das für eine Auswirkung haben kann, wenn sie so etwas sagt auf Menschen, die so etwas wirklich erlebt haben, wenn sie dann in Kauf nimmt, dass die zu Schaden kommen, sei es durch eine Retraumatisierung, sei es durch eine Beleidigung, das in Kauf zu nehmen als professionelle, medientreibende 38-jährige Person, die wirklich Ahnung hat von dem, was sie da tut, da habe ich überhaupt gar kein Mitleid.
Worauf ich so ein bisschen hinaus will, ich werfe mir seit diesem Tag auf jeden Fall immer wieder vor, dass ich Gerüchte nicht ernst genommen habe, dass ich eben Anschuldigungen nicht ernst genommen habe und dann auch noch eine Freundin von mir da irgendwie mit reingezogen habe, die halt wirklich auch gesundheitliche Konsequenzen daraus getragen hat, und frage mich sehr oft, ob ich das hätte verändern können, indem ich halt da mehr zugehört hätte oder mehr Rückgrat gehabt hätte oder mich weniger beeinflussen lassen hätte oder sonst irgendwas, ne? Und wenn man das halt so überträgt, dann denke ich mir, so eine Joyce Ilk, die sorgt halt auch dafür, dass Leute diese Anschuldigung weniger ernst nehmen, die vielleicht auch in Gefahr sind oder in Gefahr kommen könnten, dann so einen Übergriff zu erleben.
Wie gesagt, ich glaube ihr, dass sie ihm glaubt, und wenn sich das irgendwann mal drehen sollte, dieses Blatt, und sie vielleicht die ein oder andere Anschuldigung dann doch als bewahrheitet sieht, dann ja, dann kann es natürlich sein, dass das für sie, ja, dass sich dann ein ganz schönes Loch auftun wird, so wie das wahrscheinlich bei dir auch war. Ich frage mich nur manchmal, du hattest ja sicherlich auch irgendwann den Punkt, kurz bevor du dich da abgewandt hast, wo du das irgendwann in Frage gestellt hast, also wo auch dich selbst in Frage gestellt hast, wo du dir dann dachtest so, okay, was ist, wenn das doch stimmt? Also es ist ja ein Prozess, es ist ja nicht von einem auf den anderen Tag hast du eine ganz andere Meinung, sondern es ist ein Prozess. Und musst du sagen, ob es bei dir so war, aber man versucht doch am Anfang auch diesen Gedanken aus dem Kopf rauszukicken. So, ach, ich will das gar nicht glauben. Ich halte jetzt an meinem Glauben fest. Ich will das nicht, dass er das macht oder gemacht hat.
Ja, ich meine, es hilft natürlich enorm, wenn man jemandem gegenübersteht, der sehr gut sprechen kann und sehr gut immer Argumente finden kann, warum irgendwas ganz anders war. Und das war in meinem Fall auf jeden Fall so. Es gab eine Situation, da hat sich eine Frau an mich gewandt tatsächlich, und hat gesagt, dass er sie verprügelt hat. Und
Heftig.
Ja, ich habe ihn zur Rede gestellt und habe gesagt, dass wenn das stimmt, dass ich halt auf gar keinen Fall irgendwas mit ihm zu tun haben will. Und
das hat er abgestritten dann.
Er hat es abgestritten. Er hat es dann auch so hingestellt, als ob sie auf ihn losgegangen wäre.
Täter, Opferumkehr, Klassiker.
Ja. Klassiker, auf jeden Fall, ja, ich schäme mich auch total dafür, jetzt darüber zu reden, weil ich natürlich jetzt viel mehr weiß, als ich irgendwie damals wusste. Aber es ist schon schwierig, wenn du so in der, egal ob das freundschaftlich oder romantische Art ist, in einer Beziehung drin steckst, wo auch so viel Nähe da ist, und dann jemanden von außen zu glauben, statt den Menschen, den du ja so, so gut kennst, weißt du, ist schon echt hart. Aber das war so das erste Mal tatsächlich, wo ich echt so dachte, oh, okay, warte mal, ist das jetzt vielleicht doch irgendwie wahr? Und das Krasse bei dieser Person war auch, dass da sehr viele Punkte offen waren, okay. So, ne? Wo ich dann halt in dem Moment auch dachte, wow, wenn das nämlich wahr ist, dann sind bestimmt die anderen Sachen auch wahr. Und irgendwie, also es hat so ein bisschen mein Vertrauen angeknackst, aber am Ende habe ich mich dann doch dazu entschieden, dem Menschen zu glauben, den ich halt besser kenne. Aber das war dann in dem Moment, wo das dann, also es war nicht so weit auseinander zeitlich, der Punkt, wo ich dann festgestellt habe, also wo ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe, dass es wahr ist.
Hast du den Kontakt dann sofort abgebrochen oder hast du noch versucht, das Gespräch zu suchen?
Nee, ich gar nicht. Also da hat auch noch ein bisschen mehr dahinter gesteckt. Also ich habe mich eigentlich sofort in dem Moment auf die Seite meiner Freundin gestellt und dadurch habe ich mich auch so ein bisschen angreifbar gemacht. Also will da gar nicht näher drauf eingehen, weil ich sehe das schon wieder irgendwo, wo es nicht hingehört. Aber es war auf jeden Fall so, dass ich mich in dem Moment sofort auf die Seite gestellt habe und dann auch dafür ordentlich Hass kassiert habe auch. Also das war damit abgeschlossen, kann man sagen. Also schön wär's, aber für mich war das abgeschlossen.
Ich kann mir halt vorstellen, dass das, was du da gerade erzählst, ich meine, dass man diesen Wendepunkt irgendwann hat und dann auch weiß, oh Gott, wenn ich mich jetzt wirklich gegen diese Person wende, dann hat das auch Konsequenzen für mich, emotionaler Natur. Vielleicht kriege ich eine Welle Hass ab.
Teilweise auch
beruflich. Vielleicht werde ich bedroht. Es kann ja auch alles Mögliche sein, ne? Gerade in so einem inzestuösen Haufen wie der Comedy-Landschaft kann ich mir vorstellen, dass wenn man das jetzt auf Joyce Ilk überträgt, dass das überhaupt nicht zur Debatte steht, sich dagegen das alles zu wenden. Da braucht es wahrscheinlich unfassbar viel Mut auch und Einsicht. Einsicht, das ist wahrscheinlich so der erste Punkt sowieso. Und ich glaube, das hat, wenn ich mir die Sachen, die sie bisher so auch rausgetrötet hat, nach diesem Gag in Anführungsstrichen, dann hat die noch nicht stattgefunden, diese Einsicht. Also da wird zwar immer schnell, weil irgendein Medienberater, Beraterin das wahrscheinlich ans Herz gelegt hat, schnell mit Worten um sich geschmissen wie Selbstreflexion und ich ziehe mich zurück und ich muss erstmal nachdenken und in mich gehen. Nee.
Dieses Statement von Faisal, dachte ich echt so, copy-paste.
Ja, hat er das selber geschrieben?
Ja, ja, genau.
Ja, also. Und das ist halt so das Ding, da muss erstmal eine Einsicht geschehen und das habe ich ihr nicht abgenommen. Das habe ich auch Mockridge sowieso gar nicht abgenommen. Hat ja auch offiziell gar nicht stattgefunden. Ja, ich glaube, das hat halt Hardcore-Konsequenzen, wie du es selber schon erzählt hast. Und ob man die in Kauf nehmen will, ist die Frage.
Ich finde es auch wirklich krass, weil daran merkt man auch so ein bisschen, wie die persönliche Einstellung zu diesem ganzen Thema ist. Aber ich finde, bei Luke Mockridge sieht man das dann auch sehr, allein schon das eine Video, was er gepostet hat, wo er offensichtlich auf das Thema angespielt hat und dann aber daraus eine Promo, Video für seine Tour gemacht hat.
Das ist unfassbar.
Da merkt man, wie seine Einstellung dazu ist. Weil egal, ob die Anschuldigungen wahr sind oder nicht, man ist ja bei so einem Thema doch schon sensibel. Und gerade, wenn man sagt, man ist kein Mensch, der sowas tut, geht man ja noch sensibler damit um, habe ich das, also würde ich zumindest erwarten. Und wenn man dann diese Öffentlichkeit, die man dadurch bekommen hat, nutzt, um ein lustiges Video für seine Tour zu machen, das ist schon, das sendet auf jeden Fall die falschen Signale.
Ja, und das zeigt, wie skrupellos man ist. Also ganz klar. Und was mich auch sehr stark wundert, muss ich sagen, ist, dass als Faisal dann irgendwie auch noch aufgesprungen ist auf diesen K.O.-Tropfen-Gag, in Anführungsstrichen, möchte ich immer dazu sagen, das ist Sat.1 sofort Stellungnahme und hier und ja, wir werden keine weiteren Sendungen, bliblablub. Was ist mit Luke Mockridge und Joyce Ilk? Warum werden die nicht direkt zur Rechenschaft gezogen? Check ich nicht.
Also man muss dazu sagen, dass Faisal und Sat.1 so einen kleinen Beef hatten schon vor einiger Zeit.
Aber ist es dieses Promi-Backen-Geld
genau,
gewesen?
Genau, das war das Promi-Backen. Er hat irgendwie einen Kuchen gebacken oder eine Torte und hat erklärt, warum er sie in den Farben der afghanischen Flagge gemacht hat und hat dann irgendwie auch sein Tattoo gezeigt mit der Flagge und hat ein Lied gesungen, ein afghanisches Lied. Und das haben sie rausgeschnitten und da war er sehr sauer und wollte eine Stellungnahme vom Sender haben. Und er hatte das auch so, das Behind-the-Scenes-Video davon sozusagen gepostet. Ich kann mir ja vorstellen, dass er auch so ein bisschen so Vertragsbruch da gemacht hat. Aber am Ende hat Sat.1 dann tatsächlich so die Zusammenarbeit mit ihm beendet und hat er hat den Rassismus vorgeworfen.
Das ist deswegen,
ne? So. Er hat ihnen Rassismus vorgeworfen und sie haben die Zusammenarbeit beendet. Das kann man jetzt natürlich irgendwie, also da gibt es bestimmt noch mehr, was dahinter ist. Und man muss jetzt nicht unbedingt sagen, dass es rassistisch ist, aber es ist natürlich schon auffällig, dass bei einem afghanischen Comedian Sat.1 da nicht so lange überlegen muss wie bei einem anderen.
Unserem Lieblingscomedian, also, wolltest du sagen.
Bei unserem Lieblingscomedian, ja. Genau, deswegen voll, also ich finde das auch echt bedenklich, dass das überhaupt nicht in Frage kommt für Sat.1. Aber ja, es ist auch irgendwie, es zeigt mir einfach nur, dass ich auf jeden Fall auch im Fernsehen oder in diesen Sendern nicht stattfinden will, weil ich habe das Gefühl, das ist wirklich so eine kleine Bruderschaft.
Ach, weiß ich nicht, Leila. Ich weiß nicht, ob das eine Bruderschaft ist. Ich stelle es in Frage und würde mir wünschen, dass da jetzt keine nächste Promotour für Joyce Ilk kommt. Aber ganz ehrlich, die ist so schlecht. Ich glaube nicht, dass da überhaupt irgendwie Promotour geplant gewesen wäre. Ja, Wahnsinn. Jetzt haben wir hier. Ja.
Jetzt haben wir ziemlich lange schon darüber gesprochen.
Wir haben wahnsinnig darüber gesprochen. Jetzt kommt die nächste
halbe
Person,
Stunde,
die wir hier auseinandernehmen. Ja, ich finde, über eine Person lästern, das reicht irgendwie nicht pro Podcast. Ich möchte hier auch alle versuchen, alle Menschen irgendwie einzuschließen. Wir sind total inklusiv und deswegen wird direkt die nächste Person vors Gericht geschliffen. Und zwar Xavier Naidu. Ey, man kann das nicht totschweigen, man muss darüber sprechen. Wir sind natürlich jetzt ein paar Tage voraus, aber es ist unglaublich, dass das passiert ist. Und zwar gibt es ein Video, ein Selfie-Video von Xavier Naidu. Er sitzt auf einem Sofa und liest einen Text ab, in dem er erklärt, dass er Fehler gemacht hat in der Vergangenheit. Er richtet sich gegen Verschwörungstheorien. Er gesteht ein, Fehler gemacht zu haben, dass er sich hat verleiten lassen zu falschen, dunklen Wegen, Irrwege, sagt er sogar wortwörtlich. Und dass er sich abwendet, dass es ihm jetzt klar geworden ist, dass dieser Ukraine-Krieg, der Invasionskrieg von Russland gegen die Ukraine, dass ihm das die Augen geöffnet hätte, dass einiges schiefläuft in der Welt und ihm ist jetzt bewusst, das muss sich ändern. Er ist nicht antisemitisch, er ist nicht rassistisch, er ist gegen Verschwörungstheorien. Und
für Frieden.
Er bittet um Entschuldigung. Und was ist deine allererste Reaktion, als du gesehen hast, es gibt dieses Video?
Geld ist alle.
Ja, tatsächlich.
Ey, das Krasse ist.
Aha, Festivals dürfen wieder gespielt werden.
Das Video ist in meiner Welt ist das gestern rausgekommen. Und ich war gestern Abend im Baumarkt, mal wieder, und es lief Xavier Naidoo und ich war so, wow. Und dann hat der Sprecher im Radio, im Baumarktradio, hat noch gesagt, ja, das haben wir jetzt über 2 Jahre nicht gespielt und es ist schön, jetzt einfach die Musik wieder genießen zu können. Und ich war so, oh mein Gott, a genius. Es hat funktioniert. Wirklich noch nicht mal 24 Stunden später. Macht er wieder ordentlich Kohle.
Also wenn da jetzt nächste Woche ein Album rauskommt, Leila, dann wissen wir es. Dann haben wir es schwarz auf weiß. Weißt du, ich habe so ein bisschen ambivalente Meinung natürlich. Wie fast immer zu allem. Ich finde, dass jeder eine Chance verdient hat, sich um 180 Grad zu drehen. Ich bin der Meinung, dass alle Menschen sich wieder besinnen dürfen. Nazis dürfen nicht Nazis werden. Aber, jetzt kommt das große Aber, es reicht nicht einfach zu sagen, hey Leute, ich habe jetzt eingesehen, Verschwörungstheorien sind doch scheiße. Also ich bin jetzt einer wieder von den Guten, ich sage jetzt nichts Antisemitisches mehr, ich bin jetzt auch nicht mehr homophob am Start, ich bin jetzt wirklich One Love Style. Wenn er das so meint, wie er das sagt, da müssen jetzt Taten folgen. Denn wenn irgendjemand Connections hat in diese Kreise, dann ist er das. Und wenn er das ernst meint, dann muss er Aufklärungsarbeit leisten. Der muss jetzt diesen Unfug, den der die letzten Jahre da fabriziert hat, da muss er jetzt mit aufräumen. Wenn er das nicht tut, dann ist das einfach nur, ich brauche Geld. Und dann kommt ein OnlyFans-Account.
Ja, es ist schwierig. Ich frage mich so, gibt es wirklich so Aussteiger, vor allem wenn in dem Ausmaß von Xavier Naidoo, der in der Öffentlichkeit schon immer steht irgendwie und der auch, sag ich mal, sehr viel Kritik dafür bekommen hat im Vergleich zu so einem Peter, der jetzt irgendwie zu den Dorfnazis gegangen ist und keine anderen Leute kennt halt. Weil es sind nur 5 Leute, die dort wohnen. Und 4 davon sind halt Neonazis. Und dann kommt Peter halt noch dazu. Das ist irgendwie so eine andere Situation, finde ich. Und dann frage ich mich so, gibt es da wirklich Aussteiger? Oder muss man, damit man solche Theorien verbreitet, und da spreche ich jetzt nicht nur davon, dass er angezweifelt hat, dass die Erde rund ist, sondern wirklich von diesen ganzen
Es wurde sogar rechtskräftig geurteilt, dass er als Antisemit bezeichnet werden durfte von einer, ich glaube Journalistin war das. Also weil er einfach Dinge gesagt hat, die antisemitisch waren. Ja. Und da jetzt einfach zu sagen, ich bin das jetzt nicht mehr, dann beweise es auch.
Also sehr schwierig. Ich glaube nicht so daran, dass Menschen dann auf einmal aufwachen und dann sind sie so ganz anders. Und also ich muss mir da auf jeden Fall noch ein bisschen Gedanken machen. Ich schaue mir das noch ein bisschen an und dann sage ich gerne noch mal was dazu. Aber jetzt gerade denke ich mir so,
schwierig. Man muss da jetzt gucken, was da jetzt einfach kommt, was da für Taten folgen. Ich finde aber so ganz generell muss man schon, ich mache mich natürlich auch erstmal drüber lustig, aber so ganz generell muss man, glaube ich, da offen sein, weil, weißt du, gehen wir mal davon aus, er meint es wirklich ernst. Gehen wir einfach mal von diesem Fall aus. Es ist so, der ist morgens aufgewacht oder von mir ist über Wochen aufgewacht und denkt sich, fucking hell, was habe ich da angestellt? Ist vielleicht nicht geil gewesen. Gehen wir einfach davon aus. Dann muss man so einem Menschen die Chance lassen und die Tür aufmachen, zurückzukommen. Denn wenn man diese Tür zumacht, gibt man auch der Gesellschaft diese Chance nicht, sich zum Positiven zu ändern. Überleg mal, was es für Durchgeknallte gibt, die ihm hinterhergelaufen sind. Und wenn man ihm nicht die Chance gibt, sich zu rehabilitieren, dann verweigert man es den anderen Menschen auch.
Ich weiß voll, was du meinst. Und ich sehe das auch so. Und ich bin mir sicher, es gibt ganz viele Leute, die sich ändern können, weil sie einfach auch so viel aus so Unwissenheit und Unreflektiertheit in sowas landen. Aber dazu würde ich jetzt ein Xavier Naidoo einfach nicht zählen. Das ist, glaube ich, der Unterschied in meinen Augen. Ich finde, das ist jemand, der sich sehr viel Gedanken macht, der alle Mittel hat, um an alle Informationen zu kommen, die man braucht. Mhm. Und das kleine bisschen Unschuld, was ich irgendwie anderen Leuten dann in der Situation vielleicht so zurechnen würde, das würde ich ihm halt nicht geben.
Ich bin mega gespannt. Wir beobachten das jetzt einfach mal eine Weile, bis wir ihn wieder vor Gericht schleifen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich natürlich sagen, weil wir haben ja eigentlich das große Mallorca-Impf-Festival geplant vor ein paar Monaten. Und da sollte er Headliner spielen. Das ist jetzt natürlich irgendwie, ja, hat mir jetzt die Pläne ein bisschen versaut. Weißt du noch, wir wollten hier so ein großes Impffestival machen. Ja.
Voll schade, aber es gibt Snacks von Attila Hildmann, also
bereitet euch mal. Dann können wir den anfragen jetzt.
Der hat bestimmt auch was zu sagen.
Na gut, ich wollte eigentlich mit dir noch über Coachella kurz sprechen. Ich habe das ja ein bisschen so auf einmal bin ja fast erschrocken, dass Coachella stattfindet.
Heute ist es, glaube ich, einfach nur eine Lästerfolge, oder? Hast du irgendwas Positives zu sagen? Was ist Lester. Eigentlich mit deiner Küche, Toja?
Lass mich einen Satz zu Coachella sagen. Also, wie beschissen können Menschen eigentlich aussehen, wenn sie auf ein Festival gehen? So, dann kommt Coachella.
Ey, Toja, ich war schockiert. Jetzt schon im Dorfleben angekommen.
Bin ich schon Dorfi genug damit, dass ich diesen Style nicht mehr verstehe? Ey, ohne Scheiß, also wenn ich irgendwas sagen kann, ist das mein Insta-Feed, auch wenn ich jetzt nicht jeden Style nachahmen würde, schon sehr gut gekleidete Menschen. So, auf einmal gehen diese Menschen, die ich sonst bewundere für ihre Mode, auf einmal gehen diese Leute auf Coachella und sehen aus, wie jetzt würden sie irgendwie, weiß ich nicht, hier in den Bielefelder Quatschzoo gehen.
Hey, ich finde das voll cool. Ich finde das cool. Die trauen sich halt richtig was bei dem Festival oder bei allgemein bei Festival-Outfits. Und das kann halt mal in die eine, mal in die andere Richtung gehen. Aber ich finde es gut, wenn Leute sich was trauen.
Die sahen aus, als hätte man die einmal in Humana geschubst und da durchgeschüttelt. Und ein bisschen Glitzer auf dem Kopf.
Okay, also da bin ich auf jeden Fall nicht am Start. Ich will jetzt wissen, was mit deiner Küche ist.
Oh, hör auf. Ich fange gleich an zu heulen. Ich habe vor dieser Podcast-Folge habe ich einen Küchenbauer angerufen tatsächlich und habe den flehend um Hilfe gebeten. Soll mir bitte helfen. Also Fakt ist, wir wollen dahin ziehen in diese schiefe Küche, aber wir brauchen halt eine Küche, ja. Ich habe tatsächlich ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten mit Lösungsansätzen.
Mal die Beine unterschiedlich hochschrauben.
Hä? Wie oft hast du das bekommen? Lange Ball nehmen. Gibt's auch bei IKEA. Das habe ich sehr oft bekommen, das ist nicht möglich. Dafür ist der Boden einfach zu schief, der ist auch nicht wie ein Keil, der ist einfach so wellig und es ist nicht möglich und aktueller Status kann ich euch sagen, es wird ein Podest da reingebaut.
Okay.
Und ich stehe dann quasi beim Kochen auf einer Bühne. Also ich kann Starköchin jetzt werden.
Cool.
Ja, und dann bauen wir auf das Podest eine Küche. Und ich habe keine Ahnung, wie das aussehen soll. Ja, ich muss das Podest auch noch irgendwie selber bezahlen.
Das Podest musst du selbst bezahlen?
Ja, das muss ich irgendwie auch noch selber bezahlen. Bitte frag mich nicht, warum. Weißt du, das ist natürlich, die haben mich natürlich auch bei den Eiern, ne? Ich zahle ab 1.5. Miete. Und die denken sich so, jetzt kommt die Alte und erzählt uns, dass sie hier keine Küche reinbauen kann. Dann soll die ihr scheiß Podest doch einfach bekommen. Dann kriegt die ihre dumme Bühne und dann soll die sich da draufstellen und soll uns das bezahlen. Und genau so, Leute, wird das jetzt ablaufen. Weil ich habe alles hier gekündigt in Berlin. Ich bin quasi bald obdachlos. Entweder ich ziehe zu Leila in die Abstellkammer oder ich muss in die schiefe Küche ziehen. Ich habe diese beiden Möglichkeiten. Und dein Hund hat viel Durchfall und hat gekotzt und ich habe Angst.
Ja, weil du ihm so viel Gras zu fressen gegeben hast.
Ich habe ihm das gegeben. Ich habe den Hund festgehalten und habe das Gras rausgerupft und ins Maul reingestopft und habe gesagt, Schluck!
Ja, ja. Und Tura wäre einfach sehr gefallen, deswegen hat sie das alles mitgemacht.
Ja, aber ich werde umziehen tatsächlich, ja. Es ist ziemlich nah jetzt,
gut,
Leila.
Dann können wir die Folge auch gleich beenden, weil
Ich glaube Mai. Ich glaube, Mai wird es passieren. Okay. Tatsächlich. Krass, ne? Ich bin ganz ehrlich, ich kriege langsam richtig Muffensausen. Ich habe ein bisschen Angst. Soll ich dir auch sagen, warum? Ich habe nämlich vor 3 Tagen, habe ich innerhalb von 10 Minuten entschieden, dass ich Sushi essen will und habe das dann einfach bestellt und dann kam es auch sofort und war voll geil. Das kann ich mir dann abschminken.
Ja, aber dann hast du bestimmt eine kleine Vorratskammer, wo du dich mit Essen immer eindecken musst.
Mit Sushi.
Da machst du immer so einen Wocheneinkauf, wo du so Sachen wie Mehl, Zucker, Haarmilch und so kaufst. Weißt du, was man so hat, wenn man halt auf dem Dorf lebt? Damit man jederzeit.
Ich lebe dann nicht
Brot,
in den Anden, in der Mitte irgendwo.
Kuchen. Keine Ahnung.
Du schickst mir dann immer so Care-Pakete mit Salz und Mehl und.
Nee,
Brot.
Nee, das kriegst du ja. Ich schick dir eher Care-Pakete mit, keine Ahnung,
geilem
irgendwas
Scheiß.
Geilem. Ja. Oh Gott, und dann hast du so einen Griechen im Dorf. Und eigentlich ist das Essen nicht gut, aber es ist das einzige Restaurant und alle 6 Wochen am Sonntag. Geht ja als Familie zu diesem Griechen essen und tut so, als ob ihr rausgehen würdet.
Ey, aber vielleicht kann ich ja meine Geschmacksknospen dann wieder mal ein bisschen so back to the basics bringen, weißt du? Die sind ja total, meine Geschmacksknospen, die sind ja total eingebildet.
Ja.
Das sind ja so richtig eingebildete Bitches. Und wenn ich wieder zurück so zu meinen Wurzeln gehe, so aufs Land, und dann gibt's da halt einen Griechen im Umkreis von 50 Kilometern und dann gibt's da halt so halb gute Pommes und ein Tzatziki aus der Dose, dann kann ich das vielleicht wieder so ein bisschen teuer.
Hast du schon nachgeschaut, wo die nächste Fastfood-Kette ist?
Ja, ist wichtig, ne? Ich glaube ja, dass es aber ganz viel da gibt.
Okay.
Ich glaube, da gibt's ganz viel. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen, da gibt's so alle 10 Kilometer einen Maggis.
Ich meine, jetzt ist es zu spät, Tuja. Jetzt ist es zu spät, aber ja, wenn du noch mehr Kontra-Argumente brauchst, dann sag gerne Bescheid. Ich mach's dir gerne mal weg.
Ja. Vor allem, man freut sich ja manchmal, wenn so große Dinge auf einen warten, egal ob das jetzt ein Berufswechsel ist oder ein Umzug oder ein Kind oder so, wenn es so weit weg ist, dann ist alles geil. So, es wird voll mega cool und alles wird geil. Und dann kaufe ich mir ein neues Bett und dann habe ich da einen neuen Kiosk. Und je näher das aber kommt, dieses Ereignis, der neue Beruf, das neue Kind, das neue Umfeld, desto mehr fragst du dich, hörst du es bohren? Die wollen mich hier raus haben. Desto näher das kommt, desto mehr wird dir klar, dass eine riesige Veränderung auf dich zurollt. Und Veränderung, das ist ja auch mal was einem ganz schön Angst machen kann.
Ich finde auch, so Veränderungen beschließen macht richtig Spaß.
Ja.
Und wenn sie dann aber kommen.
Mutig und geil.
Ja. Yeah, wenn sie dann kommen, bist du so, oh shit, was habe ich eigentlich getan?
Was habe ich getan? Und man merkt dann erst, was das so für ein Rattenschwanz hinter sich zieht. Auch bei einem neuen Job, neue Arbeitskollegen, Kolleginnen, neuer Arbeitsplatz, neuer Computer und beim Umzug, oh Gott, neues Umfeld, wo gehe ich denn dann? Das sind ja so Kleinigkeiten. Wo gehe ich in die Drogerie? Wo gehe ich mit dem Hund raus? Wie ist mein Nachbar? Ist die Tante da unten vom Bäcker nett? Das sind ja so viele Faktoren und irgendwie steigert man sich dann so krass rein. Und auch wenn ich jemand bin, der eigentlich so vermeintlich immer so, ach, schaffe ich alles und es wird alles geil, denke ich mir langsam so, oh Gott, das ist irgendwie doch ganz schön viel. Weißt du, neue Kita. Ey, neue Kita, wie ist denn das für kleine Kinder, Mann? Neue Kita, muss ich mich da wieder mit reinsetzen? Ist da wieder eine Eingewöhnung? Wie ist denn sowas eigentlich?
Ja.
Oder schubst man die dann einfach rein und sagt, hier, das ist die gleiche Kita, sieht nur anders aus. Die sind die gleichen Kinder, nur, die heißen einfach anders.
Dann musst du schön wieder Eingewöhnung machen.
Oh Gott.
Aber habt ihr denn jetzt einen Kita-Platz?
Nö. Hör auf zu lachen, das ist so schrecklich. Jedes Mal, wenn ich diese Podcast-Folge mache, ich jetzt immer zusammen mit Kindern.
Krass, ja.
Nee, eben nicht. Weil ich gedacht habe, weißt du, das war halt auch so ein Irrglaube. Ich habe gedacht, ich ziehe aufs Dorf und habe mir gedacht, boah, geil, endlich weg aus diesem scheiß Berlin, wo Kita-Plätze, wo du 8 Jahre drauf warten musst, wo du dich schon 10 Jahre vor Befruchtung anmelden musst, dass du einen Kita-Platz brauchst. Ich habe gedacht, auf dem Land ist das ganz anders. Ich habe gedacht, da gehst du hin und die sagen, ach, endlich mal ein Kind, auf das wir aufpassen können. Pustekuchen. Die haben nämlich nicht genau das gleiche Problem. Die haben gelacht am Telefon. Die haben gesagt, Frau Diebel, wir haben hier genau die gleiche Scheiße am Dampfen wie in Berlin. Gut, so haben sie es nicht gesagt. Aber
sie meinten, mega Auswahl.
Sie haben dass es keine Erzieher und Erzieherinnen gibt. Die haben vielleicht Institutionen, aber keine Menschen, die auf die Kinder aufpassen wollen. Krass, ne?
Mhm. Ja, wirklich krass. Das klingt nach einer richtig guten Entscheidung, Toja.
Oh, es wird knallhart, ey. Ich bin echt gespannt, wie das sein wird, wenn ich dort dann wirklich sitze. Du bist dann bestimmt voll gemein zu mir.
Nein,
du stellst dann, immer so
dann
gemeine
bin ich wieder
Fragen.
Lieb. Ich bin jetzt gerade noch ein bisschen gemein, weil ich mir denke, das ist also ich kann es wirklich zu 100% gar nicht nachvollziehen. Deswegen frage ich jetzt noch diese Fragen. Aber ich glaube, wenn du dann in der Situation bist, dann bin ich sehr fürsorglich und bin so, es tut mir leid, ich schicke dir jetzt Sushi.
Okay, wahrscheinlich sitzt du die ganze Zeit bei mir und kommst mich die ganze Zeit besuchen, weil es bei mir so schön ist.
Mhm, wahrscheinlich, Toja. Toja, mir liegt noch so ein Thema auf dem Herzen. Ich glaube, das würde ich auch so ein bisschen in die nächste Folge mit reinnehmen. Aber mir ist was aufgefallen. Und zwar war das früher bei mir beim Dating so, dass es eher so ein bisschen so war, dass ich, also ich meine, ich suche mir schon sehr unverbindliche Menschen. Das ist einfach so mein Ding. das ist mein Typ Mensch. Jetzt ist es auf einmal so, dass diese unverbindlichen Menschen, für die ich ja eigentlich voll das Radar habe, ganz oft sich als Menschen rausstellen, die eigentlich sehr verbindlich sein wollen. Und das irritiert mich einfach so krass. Also, bis auf eine Person, wirklich, haben alle Typen, die ich gedatet habe, seitdem Corona angebrochen ist, sehr schnell eingeläutet, dass sie eigentlich gerade eine Beziehung oder sogar eine Familie suchen.
Wirklich?
Wirklich. Bis auf einen Menschen.
Sorry. Und auch, das ist genau der, auf den du stehst.
Stimmt's? Überhaupt nicht. Ich bin ja zum Glück jemand, der super gesund ist und deswegen triggert mich sowas überhaupt nicht. Nee, aber darüber will ich heute gar nicht sprechen. Darüber sprechen wir in anderen Folgen. Aber das hat mich wirklich irritiert, weil mir das halt schon wieder passiert ist, dass mir jemand gesagt hat, ey, was willst du eigentlich von mir? So nach dem Motto, irgendwie nach einem Treffen und dann so, ja, also ich hätte gerne mindestens zweimal die Woche und keine Ahnung, also so voll mit so einem Plan irgendwie da so reingegangen ist und eigentlich auch monogam und ich war so, wow, okay, also keine Ahnung.
Glaubst du, Corona hat was damit zu tun?
Ja, also ich brauche super lange, um mich überhaupt auf irgendwas einzulassen, ob das jetzt eine Beziehung ist oder das Commitment, dass man sich zweimal die Woche trifft. Ich meine, wer hat so viel Zeit? Also egal. aber mir ist es halt wirklich krass aufgefallen. Ich habe das Gefühl, es hat was mit Corona zu tun. Ich habe das Gefühl, es hat was damit zu tun, dass sehr viele Menschen alleine zu Hause saßen bei den Lockdowns und das sehr hinterfragt haben, was sie mit ihrem Leben machen wollen. Und das gerade.
Aber ist auch vielleicht gar nicht schlecht, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall, also für mich nicht so gut, aber für die bestimmt ganz, ganz gut. Aber ja, wie egoistisch von denen, dass sie sich nicht von mir ausnutzen lassen wollen. nee, aber es ist wirklich, ja, es ist mir krass aufgefallen. Deswegen ist es so ein bisschen auch meine Frage an unsere Community, an unsere HörerInnen, ob das denen auch aufgefallen ist oder ob vielleicht sogar mit unseren HörerInnen irgendwas passiert ist, so während Corona, dass die jetzt irgendwie so eine andere Agenda verfolgen. Weil ich wirklich denke, dass gerade die krassen Fuckboys von vorher, dass die jetzt so ein bisschen auf so einem religiösen Trip sind und gerade an ihrer Familienplanung arbeiten. Und das ist mir vorher nie so krass aufgefallen. Kann natürlich auch sein, ich meine, ich werde jetzt dieses Jahr 30 und ich bin einfach extrem cool und man will einfach mit mir zusammen sein.
Wer nicht, Leila?
Wer nicht? Nee, also ich denke, das können wir ausschließen. Ich habe das Gefühl, es ist die Gesellschaft oder irgendwas, was allgemein passiert ist. Irgendwas im Trinkwasser. Deswegen schreibt uns doch gerne mal eure Corona-Dating-Erfahrungen.
Oh ja.
Und wenn ihr in einer Beziehung seid oder wart, Anfang Corona, dann schreibt uns bitte auch, weil das würde mich auch sehr interessieren.
Das sollten wir unbedingt mit reinnehmen, wie so eine Beziehung innerhalb von Corona funktioniert, denn man sitzt ja wirklich auf einmal während des Lockdowns, muss man dazu sagen, jetzt öffnet sich das ja alles wieder so ein bisschen, aber während dieser Lockdowns saß man ja wirklich die ganze Zeit krass aufeinander.
Ja.
Und hatte überhaupt gar keinen Ausweg, musste sich unglaublich viel nicht nur mit dem anderen beschäftigen, sondern auch mit sich selbst. Und ich glaube, dass das viel mit einer Beziehung anstellen kann. Ich persönlich kann schon mal anteasern, ich habe ein paar Beziehungen tatsächlich in meinem Umfeld, die sich gelöst haben.
Ich auch.
Cool. Dann hören wir von euch, wir hören uns. Und ihr sollt uns bewerten. Und ich habe neu gelernt, bei Spotify kann man jetzt auf die Glocke drücken und dann werdet ihr direkt benachrichtigt, wenn eine neue Folge online geht. Wie geil ist das? Geil.
Geil. Bis zur nächsten Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.